willkommen wieder zum Treasury and Finance Convention Podcast auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil und ich berichte von der zweiten Treasury and Finance Convention, veranstaltet von Schwabe, Lei und Greiner in Schladming. Und jetzt begrüße ich bei mir Daniel Rath von der Raiffeisen Bank International, von der RBI, er ist Head of Corporate Customers. Lieber Daniel, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind hier bei der Treasury and Finance Convention, bei der zweiten in Schladming. Treasury, du bist Head of Corporate Customers. Du machst natürlich nicht Treasury für eure Bank, sondern du berätst die Kunden, wie sie richtig Treasury machen.
Genau, das ist das Ziel, das versuchen wir. Die Kunden, die hier sind und mit uns eine Kundenbeziehung haben, aber auch zukünftige, versuchen wir Ideen zu bringen, was Finanzierungen betrifft, was ihre Treasury-Funktionen betrifft. Und da, glaube ich, sind wir gut im Austausch, auch hier auf der Konferenz.
Und als börsennotierte große Bank, die auch im HTX vertreten ist, ich denke, du bist für alle Länder zuständig in dieser Funktion, oder? In der die Bank aktiv ist.
Genau, für alle Large Corporates in Zentral- und Osteuropa. Wir sind in 12 Ländern tätig und dort quasi gibt es auch natürlich große Unternehmenskunden beziehungsweise sehr viele internationale, mit denen wir vor Ort in den Ländern, wo wir tätig sind, Geschäfte machen. Das ist auch quasi bei mir verankert.
Wo im Vorstand ist das angesiedelt bei euch in der Bank?
Wir haben im Vorstandsbereich Corporate Investment Banking zwei Vorstände seit November letzten Jahres. Für die Coverage ist die Valerie Brunner zuständig.
Hatte ich als Gast in meinem Podcast. War eine tolle Folge. Ja. Liebe Perfekt. Grüße an die Valerie.
Werde ich ausrichten. Ja. Und für das Produktthema Lukas Januszewski, das haben wir so aufgeteilt, wo wir sagen, hier ist eine gemeinsame Corporate Investment Banking Coverage notwendig für unsere internationalen Kunden.
Mhm. Du bist sehr aktiv mit der Bank hier bei dieser Treasury and Finance Convention. Ich habe da ein paar Punkte notiert, da ist ein Podium dabei, ganz neue Wege oder bewährte Methoden, Fragezeichen. Braucht es in shaky times wie diesen ganz neue Wege oder wie ist der Mix mit bewährten Methoden?
Ja, wir hatten ein sehr gutes Panel mit Vertretern von Unternehmern, die FACC, die Greiner Gruppe und die Swiatelski, drei spannende österreichische Unternehmer, die international tätig sind. Wir haben uns da sehr stark auf das Thema ESG konzentriert. Das hat sich, glaube ich, ganz gut entwickelt in dem Panel. Ich glaube, wesentlich in Zeiten wie diesen ist schon auch wieder zurück zu den Basics des Finanzierungsthemas zu kommen. Ja, die Zinsen sind sehr schnell gestiegen. Dort ist die Frage, wie sind die Hedging-Strategien unserer Unternehmen, wie sind sie aufgestellt, wie sind sie abgesichert. Wir sehen auch ein Thema natürlich, wie können wir deleveragen in einer schwierigen Zeit, das heißt einfach sicherzustellen, dass man über eine schwierige Phase, wie sie jetzt auch herrscht und in den nächsten Quartalen wahrscheinlich noch sein wird, gut drüber kommt. Da versuchen wir mit unseren Kunden gemeinsam Lösungen zu finden und haben da sehr intensive Gespräche dazu, aber ich glaube, das läuft ganz gut, glaube ich, was wir da machen.
Dann habe ich noch die Bitte, Deleveraging hast du erwähnt. Kannst du für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief in der Materie drinnen sind, das noch kurz erklären, was das im Finanzierungsbereich bedeutet?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich, werden Investitionen finanziert durch Bankkredite, die in guten Zeiten getilgt werden können. Wenn das Ergebnis, das heißt auch die Profite der Unternehmer weniger werden, muss natürlich auch die Kreditlast geringer werden fürs Unternehmen. Das ist das Deleveraging, versuchen, die Kredite rückzuführen. Mhm. Da gibt es Methoden, die müssen nicht besonders kreativ sein, aber natürlich aus der Unternehmensprofitmöglichkeit. Wenn es die nicht ist, gibt es auch immer wieder Assets, gewisse Themen, die die Kunden auf ihren Bilanzen haben. Sind es Forderungen, sind es auch Gebäude oder Ähnliches im Kleineren noch, die man nutzen kann, die man verkaufen kann, Sell and Lease Back oder Ähnliches macht, um daraus quasi Kredite zu reduzieren. Das ist vor allem, wie gesagt, in einer Phase, wo wir uns jetzt befinden, für uns als Bank wichtig, zu sagen, die Unternehmen sind nicht mit einer hohen Schuldenlast belastet und dadurch haben sie die Möglichkeit, auch gut durch schwierige Zeiten zu kommen.
Jetzt waren wir in den vergangenen Jahren irgendwie auf der Kreditseite gesegnet von historisch tiefen Zinsen. Haben die Unternehmen deiner Meinung nach auch da mit Laufzeiten und so weiter, haben die gut agiert?
Ja, also querbeet kann ich das sagen für die Kunden, die wir da gemeinsam…
Auch dank eurer Mithilfe natürlich.
Ja, natürlich.
Das ist dein Job einfach. Ne?
Ja, ich glaube ein wesentliches und da muss man schon immer drauf schauen. Uns ist wichtig, dass wir eine sehr langfristige Kundenbeziehung haben, dass wir die Kunden auch gut kennen und für die Kunden auch einschätzbar sind. Das ist uns auch wichtig, um zu sehen, welche Banken hat das Unternehmen, was ist das Kernbankenkonsortium, das dann auch in schwierigen Zeiten da ist. Dieser Spruch, die Banken nehmen den Regenschirm weg, wenn es regnen beginnt, der ist zwar ganz witzig, aber es stimmt eben nicht oder man muss sicherstellen als Unternehmen, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, das ist uns ganz wichtig, da intensiv und sehr eng bei unseren Kunden zu sein und versuchen, da sehr stark in Transparenz zu sein, sowohl, dass wir einschätzbar sind, wie auch, dass unsere Unternehmen einschätzbar sind.
Deleveraging ist ja eigentlich gegen das Interesse der Bank, weil ihr verdient seid eigentlich an Krediten. Aber in Summe muss man ja natürlich schauen, dass es keine Risikokostenexplosion gibt. Und das ist das Spannende an dieser Zeit jetzt, glaube ich, oder?
Ja, das haben wir natürlich jetzt, wie du vorher gesagt hast, gesegnet aus einer 10-jährigen Niedrigzinsphase, aus einem ständigen Wachstum des Wirtschaftsstandorts, auch Österreich, aber auch Europa. Und da hat sich's jetzt revidiert. Also der schnelle Zinsanstieg hat durchaus einige Unternehmen in Probleme gebracht. Und da gilt es jetzt darauf zu schauen, dass eben das nicht überbordend wird und dass die über eine schwierige Zeit gemeinsam kommen. Ja, wir verdienen an Krediten. Das ist auch nicht schlecht, glaube ich. Das ist die Idee des Ursprungsidee des Kredits. Aber wie du richtigerweise sagst, eigentlich ist unser Job, Risiko zu managen und sicherzustellen, dass eben die Kredite auch wieder zurückgezahlt werden. Ja, das klingt ganz einfach, der Private muss es auch irgendwann machen. So gilt es auch bei Unternehmen, es geht auch darum, dass man es wieder rückzahlen kann.
Corporate Customers, da gibt es natürlich verschiedene Größenordnungen von Unternehmenskunden einer Bank. Ab wann geht es bei dir los mit einem ESG-Scoring? Das ist auch ein Best Practice Talk, den ihr hier im Rahmen der Veranstaltung macht. Ab welcher Größe macht das Sinn, sich damit oder ist das branchenbezogen oder überhaupt individuell?
Naja, also ganz wesentlich, das ESG-Scoring, das wir anwenden, ist für sämtliche börsennotierten Unternehmen. Das heißt, unser Raiffeisen Research, das kann man sich auf deren Homepage sehr gut anschauen, wenn man dort ein Unternehmen hat. Ich habe vorher die FACC erwähnt, börsennotiertes Unternehmen. Hier haben wir einen Research-Report, der jedes Mal zu den Quartalszahlen kommt. Und da ist auch darunter das ESG-Scoring ersichtlich. Da gibt es auch Details, wie wir das rechnen, wie wir darauf kommen. Das ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil auch der Unternehmensanalyse von uns, um einzuschätzen, wie nachhaltig ist das Unternehmen, nicht nur auf der wirtschaftlichen Seite, sondern natürlich auch auf der strategischen Seite. Und da fließt bei uns sehr stark auch in die Thematik ein. Wesentlich, glaube ich, das Scoring ist jetzt was für Börsennotierte. Das Thema ESG betrifft aber alle. Ich glaube, das ist das, was immer so ein wenig geglaubt wird. Das betrifft nur die großen Player in Europa. Nein, aufgrund der Vernetzung des Wirtschaftsraums wird einfach jedes Unternehmen, ob Klein- und Mittelbetrieb in Zentral- und Osteuropa betreffen. Da versuchen wir gemeinsam Lösungen zu finden, weil das ist schon eine Transformation des Wirtschaftsraums.
Werde ich in den Shownotes verlinken. Ich mache einen monatlichen Podcast mit deinem Kollegen Gunter Täuber, Raiffeisen Research, und da mal ESG. Scoring auch schon erwähnt, Raiffeisen Research Rendezvous heißt diese Geschichte. Einen weiteren Workshop, den ihr da macht, Innovative Working Capital Solutions. Hilf uns noch kurz reinholen, einmal Working Capital und was sind Solutions in dem Fall, welche Lösungen habt ihr da?
Ja, also Working Capital, das englische Wort für Betriebsmittel. Ja, Finanzierung auf deiner Seite ist natürlich die Frage, wie effizient sind Unternehmen ohne eine Bank einmal, sich selber, das heißt, wie stark ist ihr Working Capital, ihre Betriebsmittel gebunden, wie viel Lager, wie viele Forderungen, wie ist das Forderungsmanagement dort aufgesetzt. Ich glaube, da sind die Unternehmer selbst gefordert. Wir machen das ja auch gemeinsam mit den Unternehmen hier, dass wir dort zeigen, wie gehen die Unternehmer mit dem Thema um. Wo wir dazu kommen, ist es dann natürlich auf der Finanzierungsseite und sagen, es gibt natürlich die Möglichkeit, einen einfachen Betriebsmittelkredit, Working Capital Kredit zu geben. Das wäre aber nicht besonders innovativ, muss man dazu sagen, sondern wir versuchen, wie vorgesagt habe, zum Beispiel Forderungen zu nutzen, ein Factoring aufzusetzen, einen Forderungsverkauf zu machen, damit das Unternehmen auch diese Forderungen und den dahinterstehenden Kredit aus der Bilanz bekommt und dadurch ihr Bilanzbild verbessert. Das klingt jetzt noch ein bisschen Voodoo vielleicht, ist aber eigentlich ein ganz normaler Zugang, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht zu viel Kapital gebunden hat. Das ist eine wesentliche Kennzahl für uns.
Und als Bank, die in Zentral- und Osteuropa tätig ist, gibt es regionale große Unterschiede im Zugang der Unternehmen? Jetzt meine ich gar nicht im Zugang zu Möglichkeiten, sondern im geistigen Zugang zu modernen Finanzierungslösungen. Oder gibt es Länder, die besonders innovativ und gerne mit euch viel probieren?
Ja, also es ist, ich würde mal sagen, in den 12 Ländern, wo wir unterwegs sind, ist einfach jedes Land unterschiedlich. Ja, das ist sehr spannend.
Denke ich mir auch regulatorisch.
Regulatorisch ist das eine natürlich, das andere ist natürlich auch kulturell, auch wo die Unternehmen in der Geschichte herkommen und vom Mindset. Also wir sind in einigen Ländern sehr, sehr traditionell unterwegs, weil hier immer wieder quasi die Geschichte gezeigt hat, dass man versucht, hier sehr sorgfältig langfristig zu arbeiten. Für uns ein spannender Raum ist im Moment sicher Rumänien. Ja. Einfach ein sehr großes Land, das extremes Wachstumspotenzial hat. Da haben wir die letzten 10 Jahre, reden wir ja schon immer davon, dass Rumänien auch mit den Förderungen stärker wächst. Das passiert jetzt gerade. Da sehen wir einfach, dass wir sehr innovativ unterwegs sind. Auch wir haben dort quasi auf der Privatkundenseite eine Digitalbank am Start, neu gestartet, neben unserer Raiffeisenbank Rumänien, die wir haben. Also ein Land, wo ich glaube, dass wir vieles nicht nur ausprobieren können und innovativ sein können, sondern wo wir auch noch sehr stark wachsen wollen als RBI.
Wir sind jetzt in Österreich, in Schladming, im Herzen Österreichs bei der Treasury and Finance Convention. Es ist österreichisches Publikum, österreichische Unternehmen hier. Was ist das Besondere von uns Österreichern in deiner 12er Biergroup, sage ich jetzt mal?
Ja, ich muss ja die 12 noch erweitern, weil wie der Name schon sagt, meine Klientel ist sehr international. Ja. Also wir haben, wir haben natürlich von meinem Portfolio, meiner Unternehmenskunden, die ich habe, sind 30%, die den Sitz in Österreich haben. Ja. Die restlichen sind international. Das ist dann nochmal was anderes, wenn sie mit Deutschen, Franzosen, Schweizern, Engländern zu tun haben. Ich glaube, da gibt es sehr große Unterschiede. Was für Österreich gilt und was, glaube ich, auch das Erfolgskonzept des Landes ist, dass wir einfach alle, sei es Banken, sei es Unternehmen, sehr früh Zentral- und Osteuropa entdeckt haben als Wirtschaftsstandort. Man muss auch sagen, der Wohlstand von Österreich basiert auf dem Thema. Das ist ganz wesentlich, vor allem in der politischen Diskussion, die da oft sehr interessant geführt wird, dass wir eigentlich durch die Exporte, durch die Zukäufe, durch die Möglichkeiten in diesen sehr stark wachsenden Ländern den Wohlstand, den wir heute haben, eigentlich finanziert haben. Und das muss man immer wieder in Gedanken rufen, vor allem wenn es Richtung Wahlen geht, glaube ich, was auch wesentlich ist in dem Zusammenhang und wovon wir profitieren. Österreich ist Exportweltmeister, wie wir ja wissen. Wir sind sehr, sehr stark dabei und leben auch und sehr viel kommt dem aus dem Export nach Zentral- und Osteuropa, aber natürlich auch Deutschland und andere Länder, in denen wir aktiv sind, als österreichische Unternehmen. Ich glaube, was uns unterscheidet oder ich glaube vielleicht das Erfolgsrezept ist, wenn ich so mit den zentralosteuropäischen Kolleginnen und Kollegen spreche, dass wir einfach eine sehr umgängliche, zugängliche Geschäftsweise haben. Ja, also man kann Dinge relativ auf kurzem Wege besprechen. Das wird immer von den deutschen Kollegen ein bisschen einfach dargestellt, wenn ich so sagen darf. Aber ich glaube, das ist schon ein Wesentliches, dass nicht immer alles nach striktem Rulebook geht, sondern dass man sich Dinge anhört. Wir hören gerne zu. Und kulturell und historisch hat natürlich Österreich in der Region natürlich, wie jeder weiß, in der K&K-Zeit eine ganz andere Standing, als es vielleicht andere Nationen haben. Und ich glaube, das ist auch die Möglichkeit, damit die Kultur gemeinsam zu verbinden. Da gibt es eine Historie, die wir mit den meisten Ländern haben. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept für uns in Österreich.
Und ich vermute auch, das ist auch das, was dir an deinem Job taugt, dass man komplexe Themen auch entspannt und zielführend schnell angehen kann, oder?
Ja, es ist die Vielfältigkeit, die man hat. Am schönsten ist es quasi, wenn ich meine Unternehmenskunden treffe und auch die ihre Strategie ganz stolz erzählen können. Ja, was haben sie geleistet? Was produzieren sie? Was kommt da quasi am Ende des Tages hinten raus? Ist toll zu sehen und mich freut es RBI, dass wir hier entsprechend unterstützen können.
Und das ist ein schönes Schlusswort. Ich spiele die Abspannmusik von dieser Treasury and Finance Convention. Lieber Daniel, danke, dass du für uns da im Podcast zu Gast warst. An euch da draußen, glaube ich, hochinteressante Inspiration und ein kleiner Deep Dive in so eine Unternehmenskultur und Finanzierungsgeschichte. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke Christian für die Einladung und ein Tschüss meinerseits auch an die Hörerinnen. Danke.
Danke fürs Reinhören in den Treasury and Finance Convention Podcast auf Audio CD.at.